Ja, wir haben herausgefunden, dass in thermonuklearen Supernovas nicht nur radioaktives Nickel 56 hergestellt wird, sondern auch Kobalt 57. Und da haben wir dann das Massenverhältnis dieser beiden radioaktiven Isotope bestimmt und konnten daraus Schlussfolgerungen auf die Masse des Weißen Zwerges, der explodierte, führen.
Das wurde jetzt eben veröffentlicht im Astrophysical Journal. Warum ist diese Entdeckung wichtig? Was bringt sie konkret?
Diese Entdeckung ist wichtig, weil 2011 der Nobelpreis für Physik daran gegeben wurde, dass mit diesem Typ 1a Supernovas herausgefunden wurde, dass unser Weltall nicht nur expandiert, sondern dass diese Expansion immer sich beschleunigt. Und dies wurde anhand von Typ 1a Supernovas festgestellt. Wir wissen aber trotz dieser erstaunlichen Erkenntnis immer noch nicht, welche Sterne wie genau explodieren.
Dass die Sterne explodieren, das ist, glaube ich, bekannt und kann man ja auch sehen in schönen Videos. Was passiert da genau? Das ist ein ziemlich spektakulärer Vorgang.
Ja, also wir sind ziemlich sicher, dass es zumindest ein weißer Zwergstern ist, ungefähr so groß wie Mars oder unsere Erde, mit einer Masse, die unsere Sonne leicht übersteigt. Ja, das steckt dahinter. Und in diesem weißen Zwerg tritt nun explosive Kernfusion ein, die leichtere Elemente wie Kohlenstoff oder Sauerstoff zu schweren Elementen wie Silizium, Nickel, Kobalt oder Eisen fusioniert. In nur einer Sekunde werden dabei bis zu 10 hoch 51 Erg an Energie freigesetzt. Das ist ungefähr so viel Energie, wie unsere Sonne in 10 Milliarden Jahren abstrahlt.
Wo genau ist dieser Zwergstern?
Diese Supernova, die wir beobachtet haben, die nennt sich Supernova 2012 CG, ist also vor circa vier Jahren explodiert, ist nicht unweit von hier, also gerade mal 50 Millionen Trillionen Kilometer entfernt, 15 Megaparsec, wie wir das als Astrophysiker bestimmen, und befindet sich in einer Spiralgalaxie, in einem Galaxiehaufen, der Virgo Cluster.
Sie haben also diese Supernova beobachtet, ich glaube mit dem Hubble-Teleskop. Wie muss man sich das vorstellen? Kann da jeder Forscher da Zugriff nehmen drauf oder wie geht das?
Ja, da muss man natürlich vorher einen Antrag stellen und der Antrag wird dann begutachtet von anderen Forschern auf ja, die Durchführbarkeit und die Wichtigkeit, da das Hubble Space Teleskop natürlich sehr beliebt ist und auch viel angefragt wird, kann man da nicht einfach sich anstellen und Beobachtungen machen. Das ist ein langwieriger Prozess, um dort Zeit zu bekommen.
Und das steht natürlich im Weltall, nicht? Also wie kommen Sie da hin? Also natürlich nicht physisch.
Ja, das wird natürlich dann per Funk angesteuert und Filter werden alles von der Erde aus gewechselt und die Service Missions gibt es jetzt leider nicht mehr, da das letzte Space Shuttle ja nicht mehr fliegt.
Und das Hubble-Teleskop, warum ist das um so viel besser als jedes Teleskop hier auf der Erde?
Ja, das Hubble-Teleskop im speziellen Fall ist so wichtig für uns gewesen, weil es sehr leuchtschwache optische Lichtquellen noch auflösen kann, aufgrund der guten Auflösung. Also das Hubble Space Teleskop muss nicht erst durch die Atmosphäre schauen, sondern ist bereits drüber, da es ja im Weltall um die Erde kreist. Und dadurch konnten wir diese sehr leuchtschwache Supernova noch zu sehr späten Phasen messen.
Und wenn Sie sagen messen, wie geht das?
Wir benutzen dazu Photometrie, also eine CCD-Kamera, die ähnlich wie im Handy oder im Fotoapparat eben dann mit den Photonen der Supernova bestrahlt wird und die dann eben misst.
Und nochmal, Sie haben also festgestellt, dass...
Wir haben eben festgestellt, dass eine bestimmte Supernova, also Supernova 2012 CG, dass die Helligkeit dieser Supernova nicht so schnell abnimmt, wie man es ursprünglich dachte, sondern dass sie immer langsamer dunkel wird. Und wir haben dies der Existenz von Kobalt 57 zugeschrieben, also eine längere Halbwertszeit als Kobalt 56.
Sie hören SBS Radio mit einem Interview mit Dr. Ivo Seitenzahl, Research School of Astronomy and Astrophysics in Canberra. Ja, vielleicht, wer dahinter steckt, hinter dem Wissenschaftler, was können Sie uns über den Privatmann Ivo Seitenzahl erzählen?
Ja, ich bin in Deutschland geboren, in Düsseldorf, bin dann bei Frankfurt aufgewachsen und habe nach dem Zivildienst, den ich 1997 im Deutschen Seemannsheim in Hamburg gemacht habe, an die Universität von Arizona, habe da meine Uni-Ausbildung durchlaufen, bin dann nach Chicago für 6 Jahre, habe dort promoviert und bin dann 2008 wieder nach Deutschland, um am Max-Planck-Institut für Astrophysik ja eben als Postdoktorand zu forschen. Dann war ich noch kurz an der Universität Würzburg und bin dann 2014 mit meiner Frau und 2 kleinen Kindern von Deutschland nach Canberra ausgewandert. Mein jüngster Sohn war damals, April 2014, noch nicht mal 3 Monate alt. Jetzt erwarten wir im Juli unser 3. Kind und freuen uns schon drauf.
Und Sie bleiben hier? Sie sind auch des Lifestyles wegen nach Australien gekommen oder war es nur der Beruf?
Ja, also meine Frau ist auch promovierte Astronomin, die Entwicklung von Binärsternen erforscht. Sie kommt aus Kanada. Von daher war die Auswanderung in ein englischsprachiges Land naheliegend auch. Wir konnten beide der Versuchung nicht widerstehen, hier an der ANU in der Gruppe von Nobelpreisträger Brian Schmidt zu arbeiten. Lifestyle hier ist natürlich super. Wir sind beide Permanent Residents, können demnach so lange bleiben, wie wir möchten. Wir suchen aber noch nach permanenten Stellen in der Wissenschaft möglichst und würden gerne hier bleiben, wenn sich denn was ergibt.
Was fasziniert Sie vor allem an der Astrophysik?
Was mich vor allem fasziniert, ist natürlich, dass ich meine Physikkenntnisse anwenden kann. Ja? Also was wir gemacht haben, ist etwas ganz Besonderes. Wir haben nicht nur Elemente im Weltall gemessen, sondern die isotopische Zusammensetzung. Ja? Die meisten astronomischen Messungen bestimmen nur zum Beispiel, wie viel Eisen oder Kobalt vorhanden ist. Aber wir haben jetzt hier speziell Massen von einzelnen Isotopen bestimmt, also Kobalt 56 und 57, und können daraus dann Rückschlüsse führen, unter welchen Bedingungen genau diese explosive Kernfusion in einer Fusionsbombe, die Masse der Sonne übersteigt, welche Bedingungen dort stattfanden. Und das ist einfach an sich faszinierend.
Und einfach so menschlich gesehen, hat die ganze Beschäftigung mit fremden Sternen, mit Supernovas, mit Galaxien, die weit, weit entfernt sind. Ihr Leben hier auf der Erde auch ein bisschen beeinflusst? Werden Sie manchmal ganz philosophisch auf Arbeit?
Ja, ich denke, dass wir wissen zum Beispiel, die Erkenntnis, dass das Universum sich ausdehnt und sich immer schneller ausdehnt, ist eine Erkenntnis, die ich jetzt nicht mehr wissen möchte. Und das ist ähnlich wie zum Beispiel zu wissen, dass die Erde rund ist oder dass wir als Erde uns um die eigene Achse und um die Sonne drehen. Ja? Das ist nichts, was man im täglichen Leben braucht, aber es ist schon etwas, was mir so mein Selbstempfinden und einfach, wie man sich selbst auch sieht als Mensch auf der Erde, schon irgendwie auch wichtig ist, ja? Dass man weiß, wie die Realität ist.
Und Sie glauben, dass diese Realität auch beinhaltet, dass weit, weit da draußen irgendwo auch Leben anzutreffen ist?
Das halte ich durchaus für möglich, ja. Ich glaube nicht, dass ich einem Außerirdischen mal die Hand schütteln würde und guten Tag sage, aber ich halte schon für möglich, dass wir nicht allein sind.
Wunderbar. Dr. Ivo Seitenzahl, Astrophysiker an der Australian National University. Vielen Dank für dieses Interview und weiterhin viel Erfolg und Spaß auch bei der Forschung.
Ich danke Ihnen.